schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Heute geht es um das Thema Energie. Und wir alle konnten in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten vor allem eine Lehre aus den globalen Entwicklungen in der Welt ziehen, immer wieder. Die regelmäßig wiederkehrende Energiekrise ist eine der verlässlichsten Konstanten unserer Welt. Warum ist das so? Wir wollen heute zunächst wissen, warum Energie immer teurer wird. Dann wollen wir auch genauer wissen, welche realistischen Möglichkeiten der Energiegewinnung es gibt. Wir stellen Ihnen außerdem eine Gemeinde vor, die sich unabhängig gemacht hat von der Energieversorgung. Dann möchten wir in Erfahrung bringen, welche Macht die Energie eigentlich hat, auch über die Politik. Und wir stellen Ihnen Visionen für die Zukunft vor, an denen schon jetzt gearbeitet wird. Entsprechend vielseitig wie die Sendung sind natürlich heute auch meine Gäste. Eine Professorin für Umweltökonomie, ein Fachmann für regenerative Energiesysteme und Energiekonzepte, die Gründerin unabhängiger Elektrizitätswerke in einer Gemeinde, die Bürger weltweit in die Energieproduktion einbezieht, und ein Psychiater. Warum? Weil auch die periodisch wiederkehrende Energiekrise mit einer zunehmenden Angst in der Gesellschaft zu tun hat. Und die wirkt sich auf jeden Einzelnen aus.
Erinnern Sie sich noch an den letzten Sommer? Die Öl- und Benzinpreise stiegen auf ein bisher nicht gekanntes Niveau. Fast jeden Tag kletterten die Ziffern der Anzeigentafeln weiter nach oben. Da die Rohstoffe weiterhin knapp bleiben, ist absehbar, dass die momentan günstigen Preise erneut explodieren werden. Wie immer zum Leidwesen der Verbraucher.
Da hilft nur sparsam fahren, sich einschränken.
So wenig wie möglich tanken und hoffen, dass es wieder billiger wird.
Also ich kann ja eh nichts machen. Ich muss ja tanken. Ich kann ja meine Pedalen nicht rausklappen.
Auch beim Gas ist der Verbraucher einer Preisentwicklung ausgeliefert, die wie in diesem Winter nur eine Tendenz kennt. Nach oben. Ein Grund ist die unverständliche Koppelung des Gaspreises an den Ölpreis. Ein zweiter, die Profitgier der deutschen Energiewirtschaft. Seit 2003 sind die Gaspreise für die Haushalte doppelt so hoch gestiegen wie die Importpreise. Energiesparen ist sinnvoll und für viele Menschen längst eine finanzielle Notwendigkeit. Doch Kochen und Heizen sind existenzielle Grundbedürfnisse, die sich nicht beliebig einschränken lassen. Und ein Ausweichen auf andere Energieformen gibt es nicht. Auch die Strompreise steigen kontinuierlich. Vergleicht man die durchschnittlichen Ausgaben der Privathaushalte für Öl, Gas und Strom seit 2002, so ergibt sich eine Steigerung, die um ein Vielfaches über der Inflationsrate liegt.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Haushalte genauso viel heizen, genauso viel kochen wie bisher, genauso viel Auto fahren wie bisher, dann hätten sie eine Ausgabensteigerung von über 50% ihrer Energieausgaben in den letzten 6 Jahren.
Auch der Umweltschutz hat seinen Preis. Um den CO2-Ausstoß zu verringern, werden Auflagen erlassen, die auch den einzelnen Bürger immer stärker belasten. Die Umstellung der Kfz-Steuer auf CO2-Ausstoß soll ihn zum Kauf schadstoffarmer Fahrzeuge anreizen. Aber auch mit Abwrackprämie können sich viele keinen Neuwagen leisten. Das Gleiche gilt für Immobilienbesitzer. Sie müssen modernisieren, um den Energieverbrauch ihrer Häuser und Wohnungen zu reduzieren. Über einen längeren Zeitraum betrachtet ist das zwar eine rentable Investition, aber nicht jeder Altbaubesitzer hat das nötige Geld. Der Energiepass soll zusätzliche Anreize schaffen. Schlechte Energieeffizienz bedeutet dann schlechte Vermietbarkeit. Die Ausstellung des Passes durch einen Prüfer kostet zwischen 150 und 500 Euro. Der Verbraucher fühlt sich von zwei Seiten bedroht. Zu der realen Angst vor den ständig steigenden Energiekosten kommt oft noch eine diffuse Sorge um die Mitverantwortung am Klimawandel. Doch die Grenzen des Umweltbewusstseins definiert sofort der eigene Geldbeutel. Und der wird nicht allein von Weltmarktpreisen geschröpft. Ein Großteil der Energieaufschläge ist hausgemacht. 4 Konzerne haben Deutschland gebietsmäßig unter sich aufgeteilt und kontrollieren 80% der Energieproduktion. Ein freier Wettbewerb kann da nicht stattfinden. Die Politik hat an diesem Zustand seit Jahren nichts geändert. Und den Bürger beschleicht das ungute Gefühl, dass die Lobbyisten der Branche die Abgeordneten voll in ihrer Tasche haben. Führen die Energiekosten zur schleichenden Verarmung großer Teile der Bevölkerung? Die Befürchtung ist nicht unbegründet. Geldsorgen und Angst vor sozialem Abstieg belasten inzwischen fast 30% aller Männer und Frauen. Und die werden mit jeder Strom- und Gaspreiserhöhung zunehmen.
Auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge komme ich gleich zu sprechen. Was mich zunächst mal interessiert, ist der Aspekt der Angst, der ja mehr oder weniger alle betrifft. Und wir haben es gerade gehört, diese Angst sitzt tief. Vielleicht, weil die zunehmende Sorge um Energie auch etwas ist, was uns geradezu körperlich, biologisch spürbar ist. Ich begrüße ganz herzlich Florian Holzbohr. Schönen guten Abend. Arzt und Chemiker, vor allen Dingen auch Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München und Autor des gerade im CH Beck erschienenen Verlags Biologie für die Seele. Wenn man von Existenzangst spricht, und die hat ja offensichtlich auch in Deutschland zugenommen, überhaupt in den Industrieländern. Wir haben gehört, da ist Arbeitslosigkeit mit gemeint, aber eben auch andere Dinge, wie das eben alles teurer wird und ich komme nicht mehr mit der Leistung hinterher. Unterscheidet sich diese Angst von den Ängsten, mit denen Sie es klassischerweise sonst zu tun haben?
Nun, ich befasse mich natürlich in erster Linie mit krankhaften Ängsten, die ja sicher auch eine lebensgeschichtliche Ursache haben können. Aber worum es hier geht, ist, dass man ja zunächst mal eine ganz konkrete Angst hat. Kann ich mir das Leben so noch leisten, wie ich es gewohnt bin? Kann ich die Wohnung noch so warm heizen und kann ich mit dem Auto am Wochenende herumfahren? Diese Ängste sind es nicht, die mir Sorgen machen, sondern es sind die diffusen, die nicht konkreten Ängste. Wir leben in einer Welt, in der wir durch diese Sorgen in immer größere Stresssituationen geraten. Stresssituationen, die wir nicht kontrollieren können. Und der unkontrollierte Stress, der ist es, der uns krank macht, den wir bewältigen lernen müssen, um sozusagen gesund durch die Krise zu kommen.
Ich habe das eben ja so nebenbei gesagt, aber können Sie das bestätigen, dass die Angsterkrankungen tatsächlich so zugenommen haben?
Sie nehmen wohl zu, wobei das ein Thema für sich ist, ob das nicht vielleicht auch mit der subtileren Erhebungsweise in der Epidemiologie etwas zu tun hat.
Wenn man von Existenzangst spricht, ist das eigentlich mehr oder weniger dasselbe wie diese diffusen Ängste oder muss man das nochmal genauer auch in der Wirkung unterscheiden?
Bestimmt. Auf eine Existenzangst kann man sich meistens in irgendeiner Weise einstellen. Das ist was Konkretes. Viel schwieriger zu bewältigen sind die unkonkreten Ängste, die wir nicht kontrollieren können, die uns auch niemand erklären kann. Nicht wahr? Wir haben ja, wenn eine Krise kommt, dann ist sie da und dann erklären uns die Experten, warum sie da ist. Sie wissen aber nicht, wo sie hergekommen ist und sie wissen auch nicht, wie sie wieder weggeht. Die Politiker moderieren ja auch nur jeweils den Zustand. Wir haben nicht mehr eine Zeit wie früher, wo die Gelehrten uns sozusagen die Welt erklärt haben und dann sind wir wieder zu unserem Tagesgeschäft übergegangen.
Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist ja, Selbstwirksamkeit zu spüren, also zu spüren, dass ich selber was machen kann. Was ich ja, wie Sie richtig beschrieben haben, in solchen Situationen als Einzelner so gut wie überhaupt nicht tun kann. Also bin ich eigentlich verratzt. Was kann ich denn überhaupt machen, mit so einer diffusen Angst umzugehen?
Das ist etwas, womit ich mich natürlich besonders befasst habe, auch in dem Buch, weil ich meine, dass wir nicht aufhören, neue Krisen zu erleben, die uns sehr, sehr eng packen. Und wir leben ja auch in einer Welt, und da nehme ich die Medien nicht aus, die die Angst ein bisschen schüren. Die Wälder sind gestorben, wir sind alle an der Vogelgrippe gestorben, wir haben alle einen Rinderwahnsinn bekommen.
BSE, genau.
Und so geht es weiter. Es ist kein Verlass, und das sage ich als Wissenschaftler auch, es ist auch kein Verlass auf die Wissenschaftler. Auch da sind ja viele Widersprüche, selbst bei der Energiekrise. Die einen sagen, das Uran ist bald aus, andere sagen, das hält noch 200 Jahre. Also, nicht wahr, das ist nicht kontrollierbar. Auf was müssen wir uns einstellen? Und hier ist wahrscheinlich doch nötig, einmal sich selbst einen Bildungsfonds für sich selber zu schaffen, der dann auch ein solider Fonds ist, auf dem wir uns stützen können und nicht mehr uns auf irgendwelche tagesaktuellen Beschwörungen der Politik, die erst die Katastrophe heraufbeschwört und dann hinterher so als Mr. und Mrs. Universum das wieder lösen will. Auch die Medien haben hier keine klaren Direktiven. Nein, wir müssen sie in uns selber finden und uns hierfür die Grundlagen intellektuell schaffen.
War übrigens auch für uns ein Grund, mit diesem Gespräch, was man ja nicht sofort eigentlich mit Energie verbindet, anzufangen, weil gerade wir natürlich wissen, dass wir Medien oft solche Ängste schüren und eben nicht nicht mit dem Holzhammer kommen wollten, sondern erstmal wissen wollen, also wenn Sie Ängste haben, lieber Zuschauer, die vielleicht ja wirklich begründet sind, wie kann man damit umgehen? Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es also einerseits wirklich, sich gute Informationen zu verschaffen, auf der anderen Seite aber auch die Fähigkeit, die einzuordnen. Ich glaube, so habe ich Sie so richtig verstanden mit dem, was Sie mit Bildung meinen.
Das ist 100% richtig. Ja, wir müssen selber es schaffen. Nicht wahr? Mit diesem Spruch hat immerhin ein initial unbekannter Politiker die amerikanische Präsidentschaft errungen. Und das müssen wir jeder für sich auch in uns selber schaffen.
Danke, wir reden dann gleich in unserer Schlussrunde nochmal weiter. Die Angst wächst, das haben wir eben auch gehört, und der Energieverbrauch, der steigt natürlich auch stetig. Und damit erhöht sich auch unsere Abhängigkeit. Und nicht nur unsere, denn die Energiekrisen sind ja immer auch globale Krisen. Es gibt einen Kampf um Wasser, das übrigens auch eine Form von Energie sein kann, etwa wenn man an Staudämme denkt, und einen Kampf um Nahrung. Aber eine Analyse der weltweiten Kriege und Bürgerkriege zeigt, dass es immer auch um die Herrschaft über Energie geht, um Energie geht. Was für ein zerstörerisches Potenzial Energie haben kann, zeigt sich im Herzen Europas im Krieg zum Beispiel zwischen Georgien und Russland. Und dann gab es immerhin auch noch den drohenden Konflikt mit der Ukraine. Und immer wieder die Angst, Länder wie der Irak oder der Iran könnten die Atomenergie militärisch nutzen. Wer über Energie verfügt, die andere haben wollen, der verfügt über elementare Macht und wird sie auch ausüben. Politik ist dann nur die äußere, leicht abzustreifende Hülle dieser Macht. In Wahrheit beeinflussen Energiefragen die internationale Politik.
Deutschland ist eine der führenden Industrienationen der Welt und damit einer der größten Energieverbraucher. Doch abgesehen von der Kohle besitzt es keine eigenen Energieressourcen. Es ist auf Importe angewiesen. Und so sieht Deutschlands Energiemix aus. 36% kommt vom Erdöl, 24% von der Kohle und etwa gleich viel vom Erdgas. Wichtigster Lieferant bei Öl und Gas ist Russland. Eigentlich müssten sie sich gut verstehen. Angela Merkel spricht Russisch und Wladimir Putin spricht Deutsch. Doch beim Thema Energie verfolgen beide Nationen ganz verschiedene Interessen. Russland ist abhängig von europäischen Devisen. Deutschland und Europa sind abhängig von russischem Öl- und Gasimporten. Europa bezieht 30% seines Öls vom östlichen Nachbarn und 40% seines Gases. Ende 2005. Russland dreht der Ukraine den Gashahn ab. Das Land ist nicht bereit, Moskau einen um das Fünffache erhöhten Preis zu zahlen. Umgekehrt beschwert sich Russland über ukrainische Pipelines. Die Durchleitungsgebühren nach Westeuropa seien zu hoch. Der wahre Grund des Streits dürfte jedoch in der politischen Westorientierung der ehemaligen Sowjetrepublik liegen. Ein Zusammenhang, der von Moskauer Seite natürlich bestritten wird.
Gas ist doch kein Gummiknüppel, mit dem die russische Regierung auf andere eintrischt. Wir versuchen lediglich, dass sich auch die Ukraine an internationale Gepflogenheiten hält. Und dazu gehört ein bestimmter Preis für den Kubikmeter Gas.
Kann Europa dem staatsnahen Energiekonzern Gazprom wirklich trauen? Erst vor wenigen Wochen wiederholte sich die russische Lieferblockade gegen die Ukraine. Deutschland konnte den Engpass mit seinen Gasvorräten ausgleichen, aber kleinere europäische Mitgliedsländer mussten tagelang frieren. Eine Pipeline durch die Ostsee soll Deutschland und Europa in Zukunft von den Transitleitungen in der Ukraine unabhängig machen. Ein deutsch-russisches Projekt, bei dem sich die baltischen Staaten zu Recht benachteiligt fühlen. Entscheidender ist jedoch, an der grundsätzlichen politischen Erpressbarkeit durch Russland würde sich dabei überhaupt nichts ändern. Wäre die geplante Nabucco-Pipeline eine Alternative? Sie soll den Europäern Zugang zu den Gasvorkommen am Kaspischen Meer verschaffen. Ihr Weg würde über die Türkei bis nach Wien führen. Auch beim Erdöl ist Deutschland von russischen Lieferungen abhängig. Auch hier gab es schon eine Blockade. Dabei ging es um die Transitleitung durch Weißrussland. Weißrussland wehrte sich gegen Preiserhöhungen beim Öl. Moskau drehte daraufhin den Hahn ab und deutsche Raffinerien saßen plötzlich auf dem Trockenen. Um die Abhängigkeit vom Öl Russlands, aber auch von den Golfstaaten zu reduzieren, bauten Europäer und Amerikaner die BTC-Pipeline. Sie führt von Baku am Kaspischen Meer über das georgische Tiflis zum türkischen Hafen Ceyhan. Transportiert wird Rohöl aus Aserbaidschan und Kasachstan. Leider müssen sowohl die BTC-Pipeline als auch die Nabucco-Pipeline Georgien durchqueren. Und hier lässt Moskau wieder seine Muskeln spielen. Der Georgienkrieg im Sommer letzten Jahres zeigt, dass Russland im Poker um Pipelines und Rohstoffe seine Machtstellung nicht nur bewahren, sondern weiter ausbauen will. Ein weiteres Transitland ist die Türkei. Auch sie weiß, ihren strategischen Machtzuwachs politisch zu nutzen. So drohte Premier Erdogan den Europäern kürzlich damit, seine Zustimmung zur geplanten Nabucco-Pipeline von Fortschritten bei den Beitrittsverhandlungen abhängig zu machen. Ein Blick in die Zukunft. Der Energiehunger Europas wird bis 2030 um 20% wachsen. Chinas Energiebedarf wird im selben Zeitraum um 100% ansteigen. Was es bedeutet, wenn Schwellenländer wie Indien und China mit dem Westen um die knappen Ressourcen auf dem Weltmarkt konkurrieren, lässt sich schon absehen. Energiekosten diktieren das wirtschaftliche Wachstum. Energiepolitik ist Machtpolitik. Jede politische Veränderung in einem Energieförderland und Transitland treibt sofort die Preise in die Höhe. Ob ein Raketentest im Iran oder Anschläge im Irak oder Unruhen in Nigeria, die ganze Welt hängt am Energietropf. Jeddah im Juni 2008. Erdölförderländer und Verbraucherländer bei einem Krisengipfel. Saudi-Arabien ist bereit, seine Fördermenge zu erhöhen, um die Preisexplosion beim Öl einzudämmen. Doch neben den geopolitischen Konflikten bestimmt inzwischen eine ganz andere Macht den Preis. Die Rohstoffbörse NYMEX. Niemand kontrolliert die Spekulanten, die dort eine künstliche Nachfrage erzeugen und die Weltwirtschaft schröpfen.
Die Finanzmittel, die in diesen Markt fließen, sind um ein Vielfaches höher als der Wert, den das Öl physikalisch im Markt momentan ausmacht. Und da kann man sich vorstellen, dass das natürlich die Preise sehr, sehr stark beeinflusst. Insbesondere, wenn man auf hohe Preise wettet.
Und was passiert mit der Umwelt? Solange sich die Welt einen Wettlauf um die nicht regenerierbaren Energiequellen leistet, ist sie der große Verlierer. Der Klimawandel wird unsere Volkswirtschaften in Zukunft aber noch wesentlich mehr belasten.
Mein nächster Gast ist Professorin für Umweltökonomie an der Humboldt-Universität und zudem Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt des DIW, das ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, und berät das PICC, das 2007 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Herzlich willkommen, Claudia Kempfert.
Guten Abend.
Guten Abend. Ihr Buch heißt Die andere Klimazukunft, Innovation statt Depression. Wie eng sind denn Energiepolitik und Wirtschaft tatsächlich verbunden?
Ja, ganz eng. Denn wenn wir wirklich über Klimawandel reden, reden wir auch in erster Linie über klimagefährliche Treibhausgase. Und da ist das CO2 ein sehr bedeutendes Gas. Und das entsteht durch die Verbrennung von fossiler Energie. Eben Öl, weniger Gas, aber auch Kohle. Und bei Kohle ist natürlich das große Problem, Öl wird in zunehmendem Maße knapp. Wir sprechen gleich noch drüber. Gas hält auch noch ein bisschen länger, aber die Kohle hält noch sehr lange. Das heißt also, wenn wir diese ganzen Kohlevorkommen verbrennen würden, hätten wir einen enormen Klimawandel. Das heißt, da müssen wir etwas tun. Und hier ist die Politik gefragt und da passiert natürlich häufig leider viel zu wenig.
Ich komme noch mal auf die Entwicklung im Moment zurück. Im Moment sind die Benzinpreise wieder im Keller. Aber mein Verdacht ist, dass die Schnelligkeit, mit der die Banken- und Finanzkrise kam, ausgelöst oder mit ausgelöst wurde, ist nicht die Ursache, aber mit ausgelöst wurde, durch die Energiekrise, also die wahnsinnig hohen Benzinpreise, die wir im Sommer hatten, die alle anderen Preise auch in die Höhe haben schnellen lassen. Würden Sie dem zustimmen? Ist das so?
Ist nicht ganz falsch, denn insbesondere die Ölpreise sind natürlich ein wichtiger Indikator für das Wohlergehen einer Volkswirtschaft. Und wenn die Ölpreise sehr hoch sind, und das haben wir im letzten Jahr gesehen, bis zum Sommer sind exorbitante Preisexplosionen haben stattgefunden. Und das ist Gift für unsere Volkswirtschaften. Allein für Deutschland haben wir enorme Gelder ausgeben müssen. Das sind Gelder, die wir zahlen müssen, um eben unser Öl zu bezahlen. Und das ist natürlich etwas, was grundsätzlich sehr schwierig ist. Also ich glaube, Die Finanzkrise hat natürlich viele Faktoren, auch die Immobilienkrise und so weiter. Aber ich glaube, gerade auch die hohen Energiepreise sind ein Indikator dafür, dass es den Volkswirtschaften nicht mehr gut geht. Und davor müssen wir uns schützen. Also ich kann nur davor warnen, dass man jetzt wartet wieder auf hohe Ölpreise. Denn dann wird es der Wirtschaft wieder schlecht gehen. Und dann, das dürfen wir auf jeden Fall nicht erleben. Da müssen wir uns vor schützen und auch entsprechend die Hebel umlegen.
Mein subjektiver Eindruck, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, ist, dass Politiker nur sehr bedingt sich in Energiefragen auskennen, beziehungsweise dieses Thema nicht gerne anpacken. Das läuft so irgendwie unterschwellig in den Diskussionen mit, aber selten eigentlich direkt. Ist es so?
Ja, es ist ein sehr komplexes Thema und das ist natürlich so schwierig. Heute Abend haben wir mal eine Stunde dafür Zeit, um den Menschen das zu erklären. Aber ich merke es auch im privaten Bekanntenkreis, dass viele es einfach nicht verstehen. Und das ist gar nicht böse gemeint, weil es einfach sehr komplex ist. Es sind viele Interessen dahinter, die Energielobbyisten sind sehr, sehr stark. Und dann betrifft es natürlich Zeiträume, die weit über das hinausgehen, was ein Politiker in seinem Lebensalltag sich Gedanken machen muss. Mehrere Generationen über einen Zeithorizont von 50 Jahren. Mhm. Der Politiker ist ja froh, wenn er in 4 Jahren wiedergewählt wird. Und da sind Energiethemen äußerst unpopulär. Wenn der Benzinpreis mal steigt, sieht man, da passiert mal etwas. Aber sonst sich wirklich mit diesem unliebsamen Thema auseinanderzusetzen, was eben halt auch viele unbequeme Reaktionen hervorrufen müsste, das scheut natürlich jeder Politiker.
Hängt das nicht vielleicht auch damit zusammen, dass die Politiker die Macht, die die Energiekonzerne haben, wirklich unterschätzen und zwar systematisch unterschätzen? Ich meine, es war ja möglich, uns im letzten Jahr relativ gut abzuzocken. Dann erst hat das Kartellamt mit einer großen Verzögerung reagiert.
Also es hat ja alles noch viel früher begonnen, denn wir haben den Markt geöffnet 1998 und damals hat die Politik überhaupt nichts getan, um eben halt die Macht zu beschränken, sondern alles getan, damit die Stromkonzerne entsprechend noch mehr Macht bekommen. Wir haben erst jetzt ja eine Kartellbehörde, die überhaupt schlagkräftig ist. Wir haben eine Regulierungsbehörde, die jetzt schaut, ob die Preise in Ordnung sind. Das hatten wir gar nicht davor. Also die Vorgängerregierung hat nicht wirklich etwas dazu getan, welche Gründe das hat. Also man sieht ja auch, wie viele Politiker hinterher in Energieämter wechseln. Die Verquickung scheint sehr groß zu sein. Ja, sehr attraktive Angebote Putin. Wahrscheinlich, die sehr gut bezahlt werden. Und da ist es wahrscheinlich so, dass eben halt eine sehr enge Verbindung da ist, die dann auch dazu führt, dass solche Entscheidungen, die jetzt für die Volkswirtschaft gut wären, eher unliebsam sind.
Ich habe eben mal die Kriege angesprochen. Sie die Komplexität, also die internationalen Verflechtungen. Wir haben das eben in dem Film gesehen. Also wenn wir jetzt wirklich die andere Pipeline bauen, bringt das wirklich viel? Also wir machen uns ja im Grunde genommen von einem anderen Land wiederum abhängig. Da kommen wir doch nicht raus, oder?
Also kurzfristig macht es natürlich Sinn, dass man versucht, aus möglichst vielen Ländern Energie zu beziehen. Allein um eben halt die Abhängigkeit von einem Lieferanten, sei es nun ein OPEC-Land oder sei es Russland, zu vermindern. Das macht schon Sinn. Aber langfristig muss es darum gehen, dass wir von den fossilen Ressourcen wegkommen. Wir hängen ja im Moment wie der Junkie an der Nadel an Energieimporten. Das müssen wir reduzieren und das ist ein schmerzhafter Prozess. Wir müssen unabhängiger werden und da geht es eben halt in Energietechniken, die neu sind, die CO2-frei sind, die sicher sind und dann auch bezahlbar. Aber natürlich wollen diese Länder, die viel Energie haben, das teuer verkaufen und da müssen wir erstmal diese hohen Preise bezahlen, in der Hoffnung, dass wir uns auch irgendwann umstellen.
Danke, Claudia Kempfert. Wir reden ja gleich nochmal weiter und Sie haben das Stichwort gegeben, nämlich eine der Fragen, die sich aus unserem Gespräch ergibt, ist die nach den Alternativen zu Öl, Gas, Braunkohle, Atomkraft. Gestern haben Russland und der Iran am Persischen Golf einen Testlauf im ersten iranischen Atomkraftwerk unternommen. Dafür wird dann morgen das Atomkraftwerk Biblis A, Deutschlands ältester aktiver Atommeiler, abgeschaltet. Allerdings auch nur vorübergehend. Er muss nämlich nachgerüstet werden und eine Inspektion durchlaufen. Biblis A und B haben im vergangenen Jahr so viel Strom wie noch nie produziert. Italien will nach mehr als 2 Jahrzehnten wieder Atomkraftwerke bauen, mit französischer Hilfe. Und auch Schweden hat den Atomausstieg jetzt den Rücken gekehrt. Klingt so, als sei Atomstrom trotz der hohen Risiken eben doch das Beste. Es gibt nur ein Problem, auf das selten hingewiesen wird. Wenn Sie nämlich von den derzeitigen Technologien ausgehen, gibt es noch genügend Uran für etwa 50 Jahre. Wir haben es eben gehört, einige sagen 200, aber viel mehr nicht. Mit schnellen Brütern, die in Deutschland verboten sind, ist es mehr, okay, aber dafür sind die gesundheitlichen Risiken des Plutoniumhandels sehr hoch. Deshalb noch einmal die Frage, welche Alternativen gibt es?
So wie bisher können wir nicht weitermachen. Die fossilen Energieträger sind endlich und werden in wenigen Generationen erschöpft sein. Und ihr hoher CO2-Ausstoß verändert das Klima mit katastrophalen Folgen für die Umwelt. Im Moment erlebt in diesem Zusammenhang ausgerechnet die Atomenergie eine Renaissance. Längst gibt es starke Bestrebungen, den deutschen Ausstieg rückgängig zu machen. In vielen europäischen Ländern gehen neue Atomkraftwerke ans Netz. Atomenergie ist frei von CO2-Emissionen, aber umweltfreundlich? Der lange Kampf der Ökobewegung gegen den Atomstrom, ein Irrweg? Wohl kaum, denn nach wie vor gibt es die Gefahr des Störfalls und keine sichere Endlagerung. Und es ist strittig, ob die Uranvorräte noch mehr als 50 Jahre reichen werden. Aber es gibt ihn ja, den Ausweg aus der Krise. Die regenerativen Energien haben in den letzten Jahren einen erstaunlichen Aufschwung erlebt. Von spinnerten Öko-Fantasien sind sie zu einer handfesten Industrie geworden. Zum Beispiel die Windenergie. Die 20.000 deutschen Windräder sind ein erfolgreicher Wachstumsmarkt. Windenergie macht 46% der Stromproduktion aus regenerativen Energien aus und bereits 6,2% der gesamten Stromproduktion. Früher als unzuverlässig und Verschandelung der Landschaft verhöhnt, sind Windmühlen heute eine Erfolgsgeschichte. Auch die Wasserkraft hat einen hohen Anteil an den regenerativen Energien. Mit Wasserkraftwerken kann man verlässlich Strom produzieren, unabhängig vom Wetter. In Norwegen ist Wasserkraft die Stromquelle Nummer 1. Neben den ökologisch problematischen Stauseen gibt es mittlerweile eine Fülle unterschiedlicher Wasserkraftwerke. Wellenkraftwerke nutzen die Kraft der Wellen. Meeresströmungskraftwerke die Kraft der Meeresströmung, um Strom zu erzeugen. Die Sonne war das Symbol der Atomkraftgegner. Aber die Sonnenenergie macht hierzulande nur einen geringen Prozentsatz im Energiemix aus. Doch Experten prophezeien ihr eine große Zukunft, sehen sie gar als künftigen Superstar unter den Energieträgern. Schon mit einem Bruchteil der Fläche der Sahara könnte durch Sonnenenergie der Energiebedarf der ganzen Erde gedeckt werden. Sonnenverwöhnte Länder wie Spanien haben begonnen, in großem Stil in Sonnenenergie zu investieren. Eine sehr gute Prognose hat auch die Erdwärme oder Geothermie. Hier macht man sich den Umstand zunutze, dass in den tieferen Erdschichten Temperaturen von 100 bis 1000 Grad herrschen. Durch Bohrungen ist es möglich, diese Energie anzuzapfen. Ein Erdwärmekraftwerk ist nicht in jeder Region realisierbar, aber insgesamt sieht man in dieser noch jungen Technologie ein großes Potenzial. Biomasse gilt als vielseitigster Energieträger, weil sie zur Erzeugung von Strom oder Wärme oder zur Herstellung von Biokraftstoffen verwendet werden kann. Allerdings ist die Ökobilanz insgesamt fragwürdig, etwa wenn riesige Rapsmonokulturen für Biodiesel angebaut werden. Global gesehen gefährdet der Anbau von Pflanzen, die der Energiegewinnung dienen, die Nahrungsmittelproduktion. Doch es gibt eine Fülle faszinierender Projekte, wenn etwa ein hessisches Dorf mittels Hightech Strom aus Kuhfladen gewinnt. Umweltschonende Mobilität. Wird das jemals möglich sein? Durchaus, sagen Experten voraus. Denn Prototypen klimaneutraler Autos, die statt giftiger Dämpfe Wasser abgeben, mit Wasserstoff oder Solarzellen fahren, gibt es bereits. Letztes Jahr umrundete ein solarbetriebenes Fahrzeug die Erde. Die Energiewende. Wenn wir sie wirklich wollen, könnte sie schon bald Realität sein.
Mein nächster Gast ist Professor für regenerative Energie an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Sein bei Hansa erschienenes Buch hat den Titel Erneuerbare Energien und Klimaschutz. Und das Buch informiert umfassend über Techniken, Hintergründe und so weiter. Es gibt Alternativen zu fossilen Brennstoffen, haben wir gehört, sehr erfolgreiche. Warum werden diese Energiequellen eigentlich immer noch runtergerechnet in der öffentlichen Diskussion?
Ja, man muss offen zugeben, dass wir in Deutschland momentan noch einen relativ kleinen Anteil erneuerbarer Energien haben. Das ist in anderen Ländern anders. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Norwegen angucken, Norwegen hat 100% Wasserkraftstrom. Island hat auch einen sehr hohen Anteil mit Geothermie und Wasserkraft. Ja, klar, ne? Wir in Deutschland haben hier aufgrund der Ressourcen es etwas schwieriger als diese Länder, das umzusetzen. Und deswegen ist der Anteil momentan noch relativ gering. Aber wir sind dabei, ihn sehr schnell auszubauen. Und wir gehen davon aus, dass wir eigentlich hier bis Mitte des Jahrhunderts auch hier 100% erreichen könnten in Deutschland.
Super. weil Sie jetzt die nordischen Länder angesprochen haben, Schweden steigt wieder bei der Atomkraft ein. Ich kann also im Moment schlecht einschätzen, warum das wieder so einen Boom zu geben scheint. Haben Sie da eine Erklärung für?
Na, wir hatten ja im vorigen Beitrag von der Kollegin Kempfert schon mal gesehen, es gibt die Energiekonzerne, die hier gewisse Interessen haben. Es lässt sich mit der Kernenergie für einen Energiekonzern relativ viel Geld verdienen. Das ist das eine Problem. Und dann gibt es in der Öffentlichkeit einen hohen gefühlten Anteil von der Kernenergie. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir haben hier einen 50% oder 80% Kernenergie. Wenn man sich das wirklich mal anschaut, wir haben ja auch Energie zum Heizen, fürs Autofahren, ist der Energieanteil in Deutschland 6% am Endenergiebedarf, wie wir haben. Im Strombereich ist er ein bisschen höher, aber das ist ja nicht das alles Entscheidende. Und weltweit gesehen sind es sogar nur 3%. Das Uran, darüber streitet man sich, wie lange es noch hält, ob es 50 oder 100 Jahre sind, aber man kann sich an drei Fingern abzählen, wenn wir 3% Energieversorgung für 100 Jahre haben, dann rettet das uns nicht weiter.
Wenn Sie jetzt die Formen, die wir eben mal vorgestellt haben, die Sie ja in Ihrem Buch auch sehr ausführlich abhandeln, wenn Sie sich die mal vor Augen führen, was ist für uns das Erfolgsversprechendste in Deutschland?
Ja, Sie haben in dem Beitrag das schon sehr schön dargestellt. Es wird für uns in Deutschland ein Energiemix sein. Also nicht wie in Norwegen, wo wir sagen, wir können alles mit Wasserkraft machen, oder in Island, wo wir alles mit Geothermie machen können, sondern aufgrund der Ressourcen, die wir hier in Deutschland haben, brauchen wir einen breiten Energiemix. Der wird sich zusammensetzen aus Windenergie, aus Solarenergie, auch wie wir gesehen haben, aus der Geothermie oder aus der Biomasse. Und in einer Kombination von diesen ganzen verschiedenen erneuerbaren Energieträgern werden wir es dann schaffen, hier die Energieversorgung sicherzustellen.
Klar sind Länder wie Spanien gut dran, was die Sonne angeht. Ich habe mir in Israel Anlagen angucken können. Da haben die mir gesagt, was mich sehr erstaunt hat, naja, also der Umwandlungswert, also beispielsweise von Sonnenenergie direkt in Strom oder auch indirekt, also über Wärme dann in Turbinen, der ist immer noch nicht so richtig hoch. Und wenn Sie das in Deutschland machen, naja, also Ihre Energieausbeute ist dann relativ gering.
Ja, bei der Solarenergie wird immer gesagt, der Wirkungsgrad ist nicht besonders toll. Das hängt natürlich dann davon ab, was für eine Fläche ich brauche. Das heißt, der Wirkungsgrad beim Kraftwerk ist entscheidend, weil der bestimmt, wie viel Brennstoff ich reintun muss. Bei einer Solaranlage bestimmt der Wirkungsgrad nur, wie viel Fläche ich benötige. Und wenn ich mir jetzt einmal die Sahara angucke, dann reicht die Fläche aus, um 100 Mal den Strombedarf der Erde zu decken. Das heißt, die Fläche ist kein Problem. Und insofern ist der Wirkungsgrad auch nicht die Sache. In Spanien baut man jetzt ganz große Solaranlagen, auch mit deutscher Beteiligung. Also deutsche Industrie profitiert auch davon. Und da ist man dabei, jetzt Anlagen zu bauen im großen Maßstab und könnte auch langfristig gesehen Solarstrom nach Deutschland exportieren, auch von Nordafrika. Das wäre eine weitere Option, aber das muss man dann entscheiden, ob man das politisch möchte. Aber wir könnten das auch in Deutschland mit einbauen, die Energieversorgung.
Glauben Sie, dass es da von der Forschung her, von der Erkenntnis her noch mal einen Sprung gibt, also noch mal eine bessere Ausbeute?
Ja, technisch funktionieren die Anlagen ja. Wir bauen sie heute auf, sie funktionieren. Wo es eigentlich noch hapert, ist im Vergleich zu konventionellen Energien die Wirtschaftlichkeit. Und da sind wir dran, die Anlagen preiswerter zu machen. Mhm. Bei der Photovoltaik schreibt der Gesetzgeber zum Beispiel vor, dass die Solarstromanlagen in Deutschland um 9% pro Jahr günstiger werden müssen. Und das muss man erstmal umsetzen. Das heißt also, da ist die Forschung natürlich hier gefragt. Und auch die Firmen investieren sehr viel Geld, um einfach mit den sinkenden Vergütungssätzen mithalten zu können. Und da machen wir auch sehr gute Fortschritte. Und wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2020 auch mit Solarstrom in Deutschland voll konkurrenzfähig sein werden.
Wenn ich Unternehmer bin, dann muss ich das sagen, klasse, wenn ich Solaranlagen oder überhaupt alternative Energieanlagen verkaufen kann. Aber wenn die jedes Jahr der Strom, den ich damit erzeuge, billiger wird, und das ist ja, es sind ja die einzigen Energieformen, die wirklich billiger werden, erstaunlicherweise, da habe ich natürlich einen Verlust mit in die Rechnung von vornherein reingeschrieben, ne?
Ja, den Strompreis in Deutschland, den kriegen Sie über 20 Jahre praktisch garantiert. Das heißt, es wird nur der Strom für neue Anlagen billiger. Insofern haben wir hier in Deutschland auch ein sehr gutes Vergütungsmodell, das auch den Boom der erneuerbaren Energien überhaupt ermöglicht hat. Und dieser Boom, der sorgt auch dafür, dass wir momentan sehr viele Unternehmen haben, die jetzt investieren und neue Kraftwerke aufbauen. Also es passiert sehr viel. Und es sieht auch aus, dass in Amerika wahnsinnig viel passiert. Und aus diesem Grund werden auch viele Unternehmen hier weiter investieren und die Anlagen ausbauen.
Ja, schöne Entwicklung. Danke, Herr Quatschning. Wir reden gleich noch mal weiter. Wir haben also jetzt gesehen, es gibt alternative Energiequellen. Sie funktionieren auch gut. Schöne Modelle werden vielleicht Sie sagen, der eine oder andere. Schön in der Theorie. Doch was nutzen all die guten Überlegungen, wenn keiner mit ihnen arbeitet? Wer es dennoch tut, so lautet ein weit verbreitetes Vorurteil, der muss es sich auch leisten können. Aber genau das ist falsch. Wer sparen will, muss nachhaltig denken. Nur regenerative Energien werden von Jahr zu Jahr, wir haben eben darüber gesprochen, rund 3% billiger. Wir wollen Ihnen deshalb an einigen ganz konkreten Projekten mal vorstellen und zeigen, wie die Alternativen tatsächlich aussehen und wie sie helfen, das Energieproblem zu lösen.
Ora et labora. Bete und arbeite. Das ist die berühmte Losung der Benediktinerinnen. Nicht so bekannt ist, dass zu ihrem Credo auch der Umweltschutz gehört. Die Schwestern vom Kloster Engeltal gehören zur Energieavantgarde. Als klar wurde, dass Süd- und Westflügel des Klostergebäudes neu gebaut werden müssen, beschlossen sie, beim Neubau auf eine noch sehr junge Technologie zu setzen, auf Geothermie. Die neuen Räume sollen per Erdwärme beheizt werden. Mittelalterliches Erscheinungsbild, modernes Denken. Dabei beruft sich die Initiatorin Schwester Katharina auf den vor 1500 Jahren verstorbenen Ordensgründer Benedikt.
Benedikt sagt, dass man dafür sorgen soll, dass alles Notwendige so im Bereich des Klosters vorhanden ist. Das lässt sich nicht mehr so rein realisieren heutzutage. Aber hier haben wir die Möglichkeit, das zu tun. Und es ist natürlich auch eine Energieform, die wirklich unsere Natur schützt, die CO2-neutral ist und wo wir nicht wieder auch von anderen abhängig sind in der Versorgung, dann auch nicht mehr diesen Preissteigerungen unterworfen sind. Ja, im Grunde genommen die Kraft aus der Erde ist kostenlos.
Das Kloster liegt in einem für Erdwärme günstigen Gebiet. Das Bistum Mainz unterstützt die etwa 100.000 Euro teuren Tiefenbohrungen, mit denen der Neubau künftig versorgt wird.
Da müssen vorher entsprechende Untersuchungen, Berechnungen gemacht werden, wie viel Kapazität die Heizung haben wird, um dieses Gebäude zu beheizen. Und dementsprechend werden die Berechnungen für die Bohrmeter geführt, die dazu notwendig sind, dass man in dieser Stärke beheizen kann. Bei uns sind ungefähr 1120 Bohrmeter, die dafür notwendig sind.
Das große Vorbild der ökologischen Schwestern ist Schönau im Breisgau. Hier kämpften die Bürger nach dem Tschernobyl-Schock konsequent für Ökostrom und betreiben seit 1997 als Elektrizitätswerke Schönau das Ortsnetz ökologisch vorbildlich. Die Kirche und viele Bürger produzieren für die EWS Strom und sind gleichzeitig Abnehmer. Unter der Leitung der ehemaligen Lehrerin Ursula Sladek fördert die EWS auch überregional Rebellenkraftwerke und zählt mittlerweile 75.000 Haushalte zu ihren Kunden. Auch die bekannte Schokoladenfirma Rittersport kauft hier ihren Strom. Zur richtigen Stromproduktion kommt das Energiesparen als wichtiger Teil der Energiewende hinzu. Das Interesse an Passivhäusern steigt. Am Frankfurter Riedberg entsteht ein ganzes Stadtviertel neu. Und man will die Standards der Zukunft verwirklichen. Die Grundschule ist in Passivbauweise gebaut und auch ein Teil der Reihenhäuser. Peter und Andrea Mösken sind hier im letzten August eingezogen. Für sie musste es ein Passivhaus sein.
Weil ich das für eine sehr zukunftsweisende Technologie halte, das Energiesparen, einfach Erdöl, Gas sind begrenzt und insofern wollten wir davon unabhängig sein, von künftig steigenden Energiepreisen.
Dazu kommt sicherlich auch der Gedanke an Wiederverkaufswert mal. Ich kann mir vorstellen, dass in 20 Jahren, wenn wir kein Passivhaus gekauft hätten, wir für verrückt erklärt würden. 2008 gebaut und kein Passivhaus. Das ist Unsinn.
Das Passivhaus braucht dank der extrem guten Isolierung nur etwa 10% der Energie, die ein normales Haus verbraucht. Ist das Fenster geschlossen, geht so gut wie keine Wärme mehr verloren. Das Herzstück des Passivhauses ist das Lüftungssystem. Die kalte Außenluft wird durch das Lüftungsrohr konstant nach innen gezogen und in der Wärmepumpe von der warmen Innenluft erwärmt, die wieder nach draußen geführt wird. Alle 2 Stunden wird die gesamte Luft im Haus komplett erneuert.
Technisch braucht man nicht viel machen, auch nicht viel wissen. Das Prinzip ist sehr einfach. Durch dieses Rohr kommt die Außenluft rein, kommt hier in diese Wärmepumpe hinein, wird hier vorgefiltert, wird hier erwärmt über die Luft, die aus dem Haus rauskommt. Hier wird die Luft wieder aus dem Haus rausgefüllt. Und ab und zu, alle 3 Monate ungefähr, muss man diesen Filter austauschen, reinschieben. Klappe zumachen und das ist die gesamte technische Wartung.
Die Solarkollektoren auf dem Dach unterstützen die Warmwasserversorgung. Es gibt viele gute Ideen im Energiebereich. Viele kleine Schritte, die zur Energiewende beitragen. So etwa auch die Biomüllanlage Rhein-Main-Biokompost. Hier wird Biomüll nicht nur zu Kompost gemacht, sondern auch zu Wärme und Strom. Zunächst wird der Biomüll mit Wasser gemischt und dann in diesem riesigen Tank vergoren. Das dabei entstehende Biogas wird im betriebseigenen Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme umgewandelt. So erzeugt die Anlage Strom für 10.000 Haushalte. Strom aus Müll. Ein Pionierprojekt.
Und wir würden uns wünschen, natürlich aus ökologischer Sicht, dass auch andere Anlagen mehr Energie aus dem Abfall gewinnen.
Die Biomüllanlage arbeitet nun schon 10 Jahre lang erfolgreich. Die Schwestern von Engelthal stehen mit ihrem Projekt noch am Anfang. Es tut sich was im Energiebereich. Und immer mehr Menschen werden davon erfasst.
Mein nächster Gast, Ursula Sladek, ist Geschäftsführerin der Elektrizitätswerke Schönau und eine Aktivistin. Und viele denken jetzt wahrscheinlich, naja, das kann jeder, da muss man nur ein bisschen links sein. Sie haben sich aber gegen 300 Mitbewerber durchgesetzt. International wurden mehr als 7000 Kandidaten begutachtet. Und dann sind Sie 2008, im letzten Jahr, als Social Entrepreneur ausgezeichnet worden. Das ist eine große internationale Auszeichnung. Was war dazu nötig? Was mussten Sie machen?
Also direkt zu diesem Auswahlprozess habe ich eigentlich zunächst mal gar nichts gemacht, weil ich bin vorgeschlagen worden. Und schon in dieser Vorschlagsrunde fallen, glaube ich, sehr viele raus. Und dann bleiben ein paar übrig, die dann auf Herz und Nieren geprüft werden, sowohl von der deutschen Sektion wie auch dann von anderen Ländern.
Viele Leute denken ja, wenn sie sich mit dem Thema befassen, okay, das ist ein sehr komplexes, globales Problem. Wenn ich als Einzelner dastehe, ich kann ja eigentlich nicht viel machen. Am Anfang Ihrer ganzen Entwicklung stand ja wahrscheinlich die Idee, dass Sie als Einzelne was machen wollen.
Ja, am Anfang haben wir, also für uns war ja Tschernobyl der Auslöser und am Anfang haben wir gedacht, die Politik wird jetzt was machen, die Energieversorger werden was machen. Wir hatten natürlich auch Ängste und wie uns dann klar wurde, es macht eigentlich keiner wirklich etwas, dann haben wir gesagt, so, dann machen wir etwas. Ärmel hochkrempeln, anfangen. Da stand am Anfang natürlich, dass man sich erstmal mit Energie beschäftigen muss. Keiner von uns wusste mehr, als dass Strom aus der Steckdose kommt. Und ja, dann haben wir gesehen, wo sind die Probleme und haben angefangen, Schritt für Schritt. Wir haben mit Energiesparen angefangen. Immer noch was ganz Wichtiges, denn die nicht verbrauchte Kilowattstunde ist die umweltfreundlichste und letztendlich auch die preiswerteste. Ja, dann ging es weiter über die Förderung erneuerbarer Energien, über die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung. Da haben wir eine kleine Firma gegründet. Und zum Schluss war dann dieses ganz große Projekt, wir kaufen das Schönauer Stromnetz, um selbst Energieversorger zu werden. Ja, und das haben wir gegen alle Widerstände, die, das kann man sich ja vorstellen, da waren Bürger, wollen die Stromversorgung übernehmen, haben wir das dann geschafft. Wir haben 2 Bürgerentscheide geführt, wir haben einen sehr hohen Kaufpreis aufgebracht, aber zum Schluss haben wir die Stromversorgung übernommen und heute ist das überhaupt kein Problem mehr. Das ist ganz selbstverständlich in Schönau, dass bürgereigene Energieversorgungsunternehmen vor Ort alles macht und das ist natürlich auch toll, weil ja, die Bürger, die in Schönau wohnen, tun zusammen mit dem Unternehmen, das auch wieder aus Bürgern besteht, sich um eine zukunftsfähige Energieversorgung kümmern.
Und das muss man ja ganz klar nochmal sagen, gegen den Druck eigentlich der Politik und natürlich gegen den Druck der Betreiber.
Ja, ganz klar. Aber das war einfach auch ein ganz tolles Erlebnis, dass einem das gelingt. Und so denke ich, dass die Bürger sehr viel machen können, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, um die Energiezukunft zu befördern. Das kann sein, dass sie sich zusammentun, um Gemeinschaftssolaranlagen zu bauen. Das kann aber auch sein, natürlich, dass eine Gemeinde dann, wenn der Konzessionsvertrag frei wird, wieder überlegt, übernehme ich die Stromversorgung wieder in die eigenen Hände und mache dann vor Ort wieder etwas, was einen großen Beitrag dazu bringt.
Wie können Sie andere dazu bringen, damit meine ich andere Gemeinden, was Ähnliches zu versuchen? Also, denn man muss ja wirklich die eigene, das muss man ja sagen, man muss die eigene Lethargie als Bürger, aber auch als Gemeinde überwinden.
Also wir versuchen natürlich durch Information, wir machen jetzt zum Beispiel einen Seminartag, wo wir über Stromnetzübernahmen die Probleme, die dort auftauchen können, die Aufgaben, die zu lösen sind, mit Gemeinden zusammen das erarbeiten. Wir haben Fachleute dabei, natürlich. Die großen Energieversorger wollen natürlich die Stromnetze behalten. Deswegen machen sie den Kommunen auch Angst und sagen, übernehmt ja euer Stromnetz nicht, das ist alles nicht mehr rentabel. Aber dann fragt man sich natürlich, warum wollen sie es denn unbedingt behalten, wenn es nicht rentabel ist? Das ist leicht zu durchschauen.
Also sie schreiben schwarze Zahlen?
Ja, natürlich, seit Jahren schon. Obwohl wir jetzt, sage ich mal, in unseren Strompreisen durchaus konkurrenzfähig sind. Also wir versorgen ja nicht nur den Ort schöner, wir sind ja auch bundesweiter Ökostrom. Anbieter. Wir versorgen inzwischen schon mehr als 80.000 Stromkunden und wir sind durchaus konkurrenzfähig.
Herzlichen Dank. Wir reden ja gleich alle zusammen nochmal. Es gibt viele Visionen, die umsetzbar sind, handfest und realistisch. Man muss es einfach nur tun. Darüber hinaus gibt es aber auch noch weiterreichende Zukunftsvisionen, die an den Fortschritt der Wissenschaft und auch der Technik geknüpft sind. Grundlage für diese Vision ist der Glaube an den Erfindungsreichtum der Menschen, der, Darwin lässt grüßen, es doch immer noch geschafft hat, rechtzeitig etwas Neues zu erfinden. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Ja, während der Film lief und wir die schönen Wellen haben betrachten können, haben wir nochmal überlegt, was uns aufgefallen ist an den verschiedenen Gesprächen, die wir jetzt geführt haben. Und eine Sache, die Ihnen beiden aufgefallen ist, uns auch, ist, dass Deutschland offensichtlich in Bezug auf Atomstrom anders reagiert. Wir haben da irgendwie ein Problem. Wir haben da Angst, loszulassen. Max-Planck-Gesellschaft, gab es ja ein paar wichtige Atomphysiker, nicht zuletzt Max Planck selber. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Ja, es ist nicht rational verständlich. Die großen Durchbrüche sind ja von deutschen Atomphysikern gemacht worden. Denken Sie an Otto Hahn, Max Planck, Werner Heisenberg. Und es hagelte in dieser Zeit Nobelpreise, gerade für dieses Fachgebiet. Und das ist jetzt dasjenige, dem wir so den Rücken zuwenden. Und das ist, glaube ich, nur aus unserer Vergangenheit zu verstehen, dass wir nach zwei Weltkriegen einfach ein Volk geworden sind, das mehr Angst vor allen möglichen Neuerungen hat. Es ist ja nicht nur der Atomangst, es ist ja auch die Genangst, die genauso irrational ist. Und ich habe da die Sorge, dass eben auch die Atombombe selber, die ja mit dem Zweiten Weltkrieg in Zusammenhang steht, hier auch noch etwas dazu beigetragen hat, diese Irrationalität zu schüren.
Da möchte ich doch gleich mal einhaken, weil ich finde die Angst vor der Atomenergie kein bisschen irrational, weil die Gefährdungen sind ja da. Das Problem mit dem Atommüll ist ja da. Die Gefährdung, dass Atombomben damit gebaut werden können, das ist ja alles vorhanden. Also ist das für mich überhaupt keine irrationale Angst, sondern ich sage, wir Deutschen sind da einfach schon ein bisschen weiter vielleicht als manch anderer, der keine Angst davor hat. Weil manch Angst zu haben, ist ja eigentlich auch etwas sehr Gescheites und Vernünftiges oftmals.
Also wenn man sieht, wie andere Länder das bewerten, sieht man ja zum Beispiel, dass Frankreich ganz wenig Angst hat, nicht? Also die nutzen ja fast 100% ihrer Stromerzeugung aus der Nuklearenergie. Das, denke ich, ist auch gefährlich. Also das, glaube ich, ist keine Lösung. Ich denke, dass man einen möglichst breiten Energiemix haben sollte. Und nur diese Technik, die, vor der wir so viel Angst haben, kommt ja auch aus diesem Tschernobyl-Desaster, wo man gemerkt hat, da kann etwas Schlimmes passieren. Und da, glaube ich, sind die Deutschen empfänglicher als andere Länder. Also jetzt geht es natürlich darum, die Klimafrage muss gelöst werden. Es gibt viele Länder, die jetzt sagen, wir bauen den einen oder anderen Reaktor noch dazu. Ich glaube nicht, dass es eine Renaissance geben wird. Mhm. Das glaube ich nicht, das ist zu kostspielig. Die Risiken sind hoch, die Endlagerfragen müssen gelöst werden. Aber es kann in einer Übergangszeit schon eine CO2-freiere Energieversorgung geben, hin zu einer Welt aus erneuerbaren Energien und ganz viel Energie sparen.
Herr Quatsching, Sie müssen das, glaube ich, noch mal sagen, weil sonst glauben es die Leute nicht. Wie viel Anteil Atomstrom wir haben?
Also man muss mal von der Rechnung ein bisschen ansetzen. Strom sind es 23%, das wir im letzten Jahr hatten. Allerdings ist Strom nur ein Teil unserer Energie. Das heißt, wir haben auch Wärme und Treibstoffe. Wenn man den Primärenergie anguckt, sind es etwa 11%. Nur da sind dann auch die Abwärmeverluste in den Kühltürmen mit dabei. Und wenn man die jetzt auch noch raus ausrechnet, dann sind die Effekte nur noch 6%. Und das ist der Endenergiebedarf, den wir brauchen. Und das ist der Anteil, den wir in vielleicht 3-4 Jahren auch mit erneuerbaren Energien in Deutschland erreichen werden. Das heißt, der Anteil ist gering und es gilt, 90% fossile Energieträger zu ersetzen. Und das werden wir mit dem bisschen Kernenergie nicht schaffen. Und wir haben noch ein weiteres Problem. Die regenerativen Kraftwerke, die wir bauen, muss ich aus Sicht der regenerativen Samen haben, ein Problem, die schwanken sehr stark. Das heißt, wenn ich Windenergie und Solarenergie habe, ich schwankende Leistung. Wenn ich jetzt ein Kernkraftwerk habe, das möchte aber 24 Stunden rund um die Uhr Strich fahren. Und dann haben wir irgendwann mal das Problem, dass wir uns entscheiden müssen, Kernenergie oder erneuerbare Energien. Es wird immer so dargestellt, das könnte beides harmonieren, funktioniert aber nicht. Und deswegen sage ich mal, die Kernenergie wird dafür sorgen, dass der Ausbau der Erneuerbaren nicht so schnell vorangeht, wie wir es bräuchten und ist daher eher ein Hindernis als irgendwie eine Förderung für den weiteren Zukunft.
Also das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich finde es auch eine gefährliche Diskussion, die da immer angeführt wird, dass man sagt, entweder oder. Also ich glaube, dass wir einen breiten Energiemix brauchen. Die erneuerbaren Energien werden wachsen, weltweit, sie werden in Deutschland wachsen. Der Ausbau wird kommen. Wir sind derzeit bei einem kleinen Anteil, aber der wird deutlich steigen. Nur würde ich das gern trennen von den anderen Energieformen, weil wir reden praktisch, wenn wir über Erneuerbare reden, in Deutschland haben wir jetzt mittlerweile schon 17%, in anderen Ländern ist es weniger. Da reden wir immer noch über 80% der Stromerzeugung. Da ist die Frage, was will man? Und die Kohlekraftwerke, die wir derzeit weltweit bauen, in China zum Beispiel, geht derzeit pro Woche ein Kohlekraftwerk ans Netz. Das macht große Bauchschmerzen. Und die Kernreaktoren haben andere Probleme, das sehe ich auch so. Es gibt viele Risiken. Aber ich würde davor warnen, das eine gegen das andere auszuspielen, muss immer den ganzen Energiemix sehen. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass man sagt, wenn man jetzt die Kernreaktoren oder die Nuklearkraftwerke in Deutschland länger laufen lässt, dass dann der erneuerbare Energienausbau verzögert wird. Das wird nicht so sein.
Ja, es gibt eine aktuelle Prognose vom Bundesverband Erneuerbare Energien, dass wir im Jahr 2020 schon 47% erneuerbare Energien haben.
Sehr optimistisch.
Das ist sehr optimistisch. Das Bundesumweltministerium geht von weit über 30% aus. Mhm. Also irgendwo dazwischen wird vielleicht die Realität sein. Und wenn wir in diese Größenordnung gehen, wird es schon Probleme geben, dass wir die regulären Kraftwerke von den Vollerstunden runterfahren müssen.
Und die Kohlekraftwerke?
Genauso. Also bei der Prognose vom Bundesverband Erneuerbare Energien werden wir sowohl die Kernenergie ersetzen, als auch mit Kohlekraftwerken runterfahren können. Und das können beides die erneuerbaren Energien hervorrufen.
Also mir ist immer noch lieber, wenn ein Kernreaktor länger läuft, als dass man neue Kohlekraftwerke.
Es gibt ja wirklich Studien unterschiedlichster Art, die alle sagen, wir brauchen weder das Weiterlaufen der Atomkraftwerke über die festgelegten Termine hinaus, noch brauchen wir neue Kohlekraftwerke, sondern was wir brauchen, sind erneuerbare Energien und Energieeffizienz und Energieeinsparung. Das ist das, was wir brauchen. Mhm. Und es ist wirklich so, dass wir uns entscheiden müssen, weil entweder wir können die Windenergie wirklich massiv ausbauen, zum Beispiel die Offshore, oder wir können die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Beides zusammen geht nicht. Das passt vom System. Das passt systembedingt nicht zusammen, weil die erneuerbaren Energien brauchen flexible Kraftwerke, Atomkraftwerke und Kohle. Vor allem Atomkraftwerke sind so träge, die können sie nicht an- und abschalten.
Herr Holzbauer, ganz kurz noch, Sie wollen noch was sagen?
Ja, mich irritiert das etwas, wenn wir das alles so deutschnational betrachten. Wir leben in einer großen Welt, in der in den nächsten Jahrzehnten der Energiebedarf explodieren wird. Und wenn wir da meinen, wir können das mit Energiesparlampen das Problem lösen, dann ist das doch Schattenboxen.
Ich muss leider Schluss machen. Wir sind schon Schluss mit der Sendung. Leider. Ein Weg aus der Krise ist es, das haben wir immerhin gelernt. Regenerative Energie nutzen, neue zu erforschen. Ein anderer, ich hoffe, das wollten Sie sagen, schlicht und ergreifend weniger zu verbrauchen. Ich würde Ihnen nämlich widersprechen, es nutzt doch was, auch wenn es jetzt gemein war, weil Sie nichts mehr sagen können. Beispiel Passivhäuser. Jetzt kommt es auf Sie an, meine Damen und Herren, auch wenn Sie sich noch ohnmächtig fühlen. Es gibt Wege aus der Ohnmacht und auch aus der Angst. Welche haben wir heute versucht zu zeigen? Und zum Schluss möchte ich Sie noch auf unsere Internetseite www.dreisat.de aufmerksam machen, /Skobel, mit Literaturhinweisen zu unserer Sendung im Netz. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend am Netz. Kommende Woche befassen wir uns mit dem Thema Gerechtigkeit. Angesichts immer krasser werdender Unterschiede zwischen Arm und Reich und den Gräben in der Gesellschaft ist die Frage, was bedeutet da Gerechtigkeit? Immerhin ein zentrales Thema auch im nun anlaufenden Wahlkampf. Bis kommende Woche, 21 Uhr bei Skobel und tschüss. Und Ihnen nochmal herzlichen Dank.
Danke Ihnen. Super Sendung.
Freut mich.